Ja, ich freue mich immer, wenn ihr zusammen seid. Beide Lauenburger Gemeinden in Einheit zusammen. Das ist doch schön. Preist dem Herrn dafür. Ihr Lieben, es geht darum, heute Morgen, wie wir Gottes Wesen empfangen und dann auch ausleben können. Als Napoleon nach der Schlacht zu Waterloo alle die niedergemetzelten Soldaten zu seinen Füßen liegen sah, da sagte er, alles wertlose Masse. Napoleon ist von ihm so überliefert. Ihr Lieben, der Mensch, er ist von Haus aus so geartet, ich meine mir mich, was mir nützt, das nehme ich gerne in Anspruch, das andere ist mir egal. Unser Gott ist gerade das Gegenteil. Er liebt uns. Und wir machen ja Unterschiede zwischen Menschen, nicht? Also der ist mir wertvoll, ja, der Gute ist mir natürlich sehr wertvoll, andere, naja, also okay. Bei unserem Gott ist das anders. Wir sind ihm alle gleich lieb. Und das finde ich auch toll, alle gleich wert. Wir beurteilen ja auch die Menschen nach ihren Gaben und was sie so leisten können. Das ist bei unserem Gott völlig unwichtig. Im Gegenteil, die Leistung, die wir vielleicht geltend machen vor unserem Gott, die stoßen ihn eher ab. Natürlich sollen wir auch gute Werke tun, sollen auch Dinge leisten, aber niemals in eigener Kraft und niemals, um uns daraus irgendwie etwas zu unserer eigenen Ehre dann zu gestalten und uns an die an unseren Hut zu heften, ja? Im Gegenteil. Und so geht mir, meine Geschwister, es geht mir wirklich, je länger ich auf dem Weg bin, desto mehr merke ich, dass ich von mir aus gar nichts kann. Und das Schöne ist, ich will auch gar nicht. Also ich muss nicht irgendwie irgendwas leisten und irgendwie Menschen beeindrucken oder was weiß ich. Ich bin so dankbar, dass ich vor meinem Gott stehen darf und es mir immer wichtiger wird, dass er sein Wohlgefallen auf mir ruhen lässt und dass ich ihm gefalle. Und das wünsche ich euch auch von ganzem Herzen. Es ist mir so ein Anliegen, dass das Volk Gottes immer mehr in die Gegenwart des Herrn rückt und immer mehr auch ihm ähnlich wird. Wir sollen ja so werden wie er in dieser Welt. Das finde ich so stark, dass Jesus Mensch wurde, der dreimal heilige Gott, unser Herr Jesus, in seiner Herrlichkeit kann keiner ihn ermessen. Er wird Mensch, um unseretwillen, nur um unseretwillen. Und nicht nur, dass er irgendein Mensch wurde, sondern er wurde der Allerverachteste, den es hier auf Erden gab. Was hat er alles auf sich genommen? Der Herrlichste aller Herrlichen. Und hat es getan um unseretwillen. Natürlich, er war Mensch, als er hier auf Erden war, hatte auch die Gefühle, die wir hatten, hatte die Angriffe, die wir hatten, hatte auch gewisse Begrenzungen, wie wir hatten. Das hat der Vater alles zugelassen. Und deswegen, als Jesus vor diesem Opfer, diesem gewaltigen Opfer stand und er wusste, die ganze Sünde der ganzen Welt würde auf ihn gelegt werden, alle Sünde der ganzen Welt, nicht nur die da gerade lebten, sondern die da vorher lebten und auch die nachher kommen würden, so eine ungeheure Last. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Und als diese Last dann auf Jesus gelegt wurde, da schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater musste seinen heißgeliebten Sohn verlassen, weil alle Sünde der Welt auf ihn gelegt wurde, weil er der Verfluchteste in dem Augenblick war, den es überhaupt im gesamten Universum gab. Der Teufel hat sich die Hände gerieben. Ha, endlich ist er vernichtet, mein Feind. Aber er hat sich zu früh gefreut. Mit einem Mal kam eine Finsternis über das Land. 3 Stunden war es stockfinstere Nacht, mitten am Tag übrigens. Und das war ein klares Zeichen dafür, dass die Finsternis wirksam war, in mächtiger Weise wirksam war und sogar den Himmel verdunkelte. Aber nach 3 Stunden war alles vorbei. Und die Sonne ging auf. Die Sünde war getilgt. Stellt euch mal vor, in diesen 3 Stunden war die Sünde der ganzen Welt getilgt. Und Jesus konnte ausrufen, Vater! Er war wieder sein Vater. Und der Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte, es durfte ja nur der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste hinein. Der Vorhang zerriss. Und der Zugang zum Allerheiligsten war mit einem Mal vollkommen frei. Jeder von uns kann in das Allerheiligste einsteigen. Jeden Tag, jeden Augenblick, wir haben Zugang zu unserem Herrn. Alle Zeit. Ist das nicht herrlich? Das hat Jesus uns erworben. Und wir als Volk Gottes sollten das nutzen. Voll ausnutzen, was unser Gott für uns getan hat. Und auch alles in Anspruch nehmen an Herrlichkeit, an Heiligkeit, dass wir das ausstrahlen können, dass wir wirklich eine Gabe Gottes sein können für alle Menschen, aber nicht uns selber dabei irgendwie Ruhm zuschreiben, sondern im Gegenteil. Ich möchte, es ist mir wirklich ein Anliegen, ich möchte so werden in der Gesinnung wie unser Herr, dass er mich und dass er uns miteinander gebrauchen kann, denn unser Land ist fürchterlich verloren. Das sehen wir doch. Ja, es ist ungefähr 1% Menschen, die Christus kennen, 99% oder 98,5%, was weiß ich, gehen in die ewige Verdammnis. Müssen wir uns mal vorstellen. Obwohl Rettung da ist, obwohl die Möglichkeit ist, dass sie alle gerettet werden können, funktioniert das nicht. Warum funktioniert das nicht? Könnte doch Gott machen, er könnte doch die Menschen zwingen. Nein, jeder Mensch ist eine kleine Autorität oder eine kleine Majestät. Wir haben gerade Majestät gesungen, aber auch Menschen sind kleine Majestäten. Und Gott, er respektiert das. Er respektiert die Freiwilligkeit, ja, und die Souveränität, die der Mensch hat. Er muss selber entscheiden. Aber die andere Seite ist, ihr Lieben, dass die Leute verblendet sind. Der Feind, er nutzt das nämlich aus. Er nutzt aus, dass Gott die Freiwilligkeit des Menschen offen lässt und den Menschen entscheiden lässt. Ob er will oder nicht, entscheidet der Mensch selber. Beim Teufel ist es anders. Der treibt die Leute ins Verderben. Der bindet sie an Gebundenheiten noch und nöcher und versklavt unser Land und die Menschen. Und die Bibel sagt, dass aus diesem Grunde eine Decke auf den Augen der Menschen liegt. Und nur der Herr kann sie wegräumen. Ihr wisst, dass als Mose im Allerheiligsten, also in der Gegenwart Gottes stand, und er kam zurück, da glänzte sein Antlitz, ja, leuchtete sein Antlitz, und zwar so stark, dass er das bedecken musste. Irgendwann ging dieses Licht wieder weg, verflüchtigte sich, und dann konnte er wieder ganz normal mit seinem Volk reden. Aber wenn er in der Gegenwart Gottes war, und wenn er eine Zeit in der Gegenwart Gottes lebte, dann leuchtete sein Angesicht. Ihr Lieben, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, und ich möchte euch motivieren, ständig in der Gegenwart des Herrn zu bleiben, Deshalb müssen wir nicht eine besondere Gebetsstunde haben oder sowas, sondern wir sind verbunden mit dem Heiligen Geist ständig. Ob wir einkaufen gehen oder unsere Arbeit machen oder was auch immer, sind wir ganz eng mit dem Herrn verbunden. Und der Herr kann uns Gnade schenken, dass wir auch in diesem Bewusstsein leben, dass wir auch in diesem Bewusstsein im Allerheiligsten uns aufhalten. Und dementsprechend natürlich auch unser Verhalten dann anpassen. Dass wir nicht uns rechtfertigen, nicht eigensüchtig sind, neidisch, karrieresüchtig, rachsüchtig, sondern dass wir Liebe ausstrahlen. Ihr Lieben, wenn wir das tun, wenn wir im Allerheiligsten uns bewegen, egal wo wir gerade sind, egal was wir gerade tun, uns im Allerheiligsten bewegen und diese Ausstrahlung der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes haben, wisst ihr, was passiert? Wir selber werden die glücklichsten Menschen. So sieht es nun mal aus. Je mehr wir geben, je mehr wir ein Opfer sind, je mehr wir eine Gabe Gottes für andere sind, desto reicher werden wir selber. Das ist ein Geheimnis. Ich lese 1. Johannes 4, Vers 16 bis 20. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden. Stellt euch mal vor, in uns vollendet worden, die Liebe Gottes. Gewaltig. Dass wir Freimütigkeit haben am Tage des Gerichts. Denn wie er ist, wie Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. Amen. Nehmen wir es mal so an. Nehmen wir es uns zu Herzen. Es ist nicht nur wichtig, das Wort zu hören, sondern es ist wichtig, das Wort ins Herz reinzulassen und dann umzusetzen und auch zu glauben. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, mit diesem Hassen ist jetzt nicht gemeint, weil ich will ihn totschlagen, sondern ist auch Verachtung mit gemeint oder dass man ihn nicht schätzt. Das ist hiermit gemeint. Ja? Wenn er sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester geringschätzig einstuft, dann ist er ein Lügner. Wir werden daran gemessen, wie wir miteinander umgehen. Wir werden daran gemessen, wie wir den anderen schätzen. Und die Bibel sagt sogar, dass wir den anderen höher schätzen sollen als uns selber. Denn wer seinen Bruder oder seine Schwester, ist immer mit einbezogen, nicht liebt, den er gesehen hat, dann kann er Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Wenn wir Gott definieren wollten, wäre das ein Unterfangen, es würde uns völlig überfordern. Keiner kann Gott beschreiben in seiner Herrlichkeit. Kein Mensch kann ihn in seiner Umfassenheit ergründen und das in Worte fassen. Doch kennen wir aus dem Wort Gottes heraus gewisse Eigenschaften unseres Gottes? Das sagt uns die Bibel ja sehr deutlich. Und so könnten wir bis zu einem gewissen Grad Gott definieren. Ich finde das auch toll, dass uns der Herr diese Einsicht dazu geschenkt hat. Zum Beispiel ist er allwissend. Er weiß alles. Er weiß meine Gedanken, auch deine. Die verborgenen Gedanken unseres Herzens kennt er. Kennt alles. Er ist allgegenwärtig. Er ist auch allgegenwärtig in der Atmosphäre. Aber er ist in besonderer Weise gegenwärtig heute hier, wo wir hier versammelt sind. Da ist er in einer ganz besonderen Art und Weise gegenwärtig mit seinem Heiligen Geist, mit seinem heiligen Einfluss, den er schenkt. Ist das nicht herrlich, dass wir hier zusammen sein dürfen in der Gegenwart des Herrn? Ich finde das so kostbar und so wunderbar. Er ist unendlich groß und herrlich, allmächtig. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige und so weiter. Da könnte man den ganzen Tag das aufzählen, ja, was unser Gott ist. Doch die Bibel beschreibt uns mit einem einzigen Wort, was und wer Gott ist. Und wisst ihr, was das für eine Definition ist? Gott ist Liebe. Ein Wort, in dem ist alles drin. Die gesamte Herrlichkeit, die gesamte Fülle des Wesens unseres Gottes. Ist das nicht herrlich? Und diese Liebe möchte ich haben und ich wünschte euch und wir wünschten einander, dass wir in dieser Liebe leben könnten, dass wir aus dieser Liebe heraus schöpfen können, dass diese Initiativkraft der Liebe uns immer vorantreiben könnte. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt auch in Gott, sagt die Bibel. Und Gott bleibt in ihm. Und dabei geht es nicht um den Liebesbegriff, wie Menschen ihn verstehen. Das heißt auch nicht, die Liebe ist Gott. Nee. Gott ist Liebe. So als wäre Gott nur eine Eigenschaft. Gott ist Liebe und zwar in Person. Und diese Liebe ist so unendlich groß und herrlich, weil sie Gott ist. Und Gott ist Liebe. Erst Jesus zeigt uns, was Liebe in Wahrheit ist. Wenn wir so den Werdegang Jesu, wie er hier auf Erden gelebt hat, wenn wir den verfolgen und wenn wir das wirklich auf uns wirken lassen und tief in uns hineinnehmen, dann haben wir in etwa so ein Verständnis dafür, wie Gott ist. Wenn wir Gott so lieben, wie er ist, dann dürfen wir wissen, dass wir wesensmäßig in Gott bleiben und Gott auch in uns bleibt. Ihr Lieben, das Antlitz Mose, es leuchtete, wenn er im Allerheiligsten, also in der Gegenwart Gottes war. Wisst ihr, was bei uns passiert, wenn wir im Allerheiligsten uns bewegen, wenn wir uns in der Gegenwart des Herrn befinden? Wir fangen an zu leuchten. Dieses Leuchten ist jetzt nicht materiell sichtbar, aber es ist geistlich vorhanden. Und der Teufel, er sieht dieses Licht, nicht? Er ist ja ein Geist, ja? Er hat diesen geistlichen Blick. Und er sieht mit einem Mal, wie wir strahlen, wie wir in der Kraft und in der Herrlichkeit Gottes strahlen. Und wisst ihr, was bei ihm dann passiert? Der kriegt großen Horror vor uns. Und das möchte ich. Ich möchte dem Teufel widerstehen. In allem, was er tut. Und wir wollen ihm Beute entreißen, was das Zeug hält, ihr Lieben. Erst Jesus zeigt uns, wie gesagt, was wirklich Liebe ist. Die ersten Menschen haben durch ihr Misstrauen und durch ihren Ungehorsam Gott gegenüber den Liebesbund mit ihrem Gott gebrochen. Wir wissen ja aus der Schrift heraus, dass es etwas ganz Natürliches war, dass Gott den ersten Menschen Adam und Eva begegnete. Die gingen sogar mit Gott im Garten Eden spazieren. Ja. So. Und diese geistliche Dimension, die war in dem ganzen Garten Eden vorhanden. Und da gab es einen Baum des Lebens. Wer davon gegessen hat, der würde nie sterben oder so. Ja. Würde diese Lebenskraft immer wieder frisch über ihn kommen. Dann gab es den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und Gott sagt, ey Leute, mit dem Bösen sollt ihr nichts zu tun haben und deswegen lasst diesen Baum in Ruhe. Und das war der Anlass des Teufels. Da konnte er hinterhaken. Gott hat dem Menschen die Freiheit gelassen und das war seine Chance. Die hat er genutzt. Und der Mensch, ich sag mal, dieses törichte Wesen, dem Teufel auf den Leim gegangen. Das hat alles verspielt. Alles. Mit einem Mal hat der Mensch einen anderen Blick gehabt. Er sah das Böse. Er sah seine Nacktheit. Er sah all den Mangel. Und Gott sagte, ey, was ist mit euch los? Habt ihr von dem Baum gegessen? Und die ganze fürchterliche Miserie der gesamten Menschheit hat ihren Ursprung darin, dass sie dem Wort Gottes, dem Befehl Gottes nicht gehorcht, dass sie dem Bösen Raum gegeben haben. Und wir haben mit diesem Bösen zu tun, jeder von uns. Das steckt in jedem Einzelnen von uns drin. Aber preis dem Herrn, der hat das Böse besiegt in unserem Leben und wir können das Böse auch besiegen in unserem Leben und wir können rein und heilig sein. Darum sind wir heilig. Ich brauche nicht erst heilig gesprochen werden. Ich bin heilig. Halleluja. Ob der Papst heilig ist, muss er selber wissen. Das weiß ich nicht. Da bin ich nicht für zuständig. Ja, es wusste auch für die ersten Menschen, die ihren Liebesbund mit ihrem Gott gebrochen hatten, es musste auch für sie eine Möglichkeit geben. Auf der einen Seite musste es die Möglichkeit geben, zu sündigen, sonst wären sie nicht frei. Aber es müsste auch die Möglichkeit geben, wieder geheilt zu werden. Und diese Möglichkeit hat Gott durch Christus eingeräumt. Aber ihr seht, dass wie das in der Geschichte, in der Historie der Menschheit sich entwickelt hat und dass das Jahrtausende in Anspruch genommen hat, das Ganze. Ja. Das ist schon eine mächtige Dimension, die da ablief. Und als die Menschen gesündigt hatten, da musste Gott sie aus dem Paradies ja ausweisen. Und dann hat der Engel mit dem Flammenschwert hat davor gestanden, damit die nicht an den Baum des Lebens kamen, damit sie nicht ewiges Leben hätten in dieser sündigen Form. Das durfte keineswegs geschehen. Natürlich ewiges Leben schon, aber in dieser vollkommenen Erneuerung, die durch unseren Herrn dann später eine wunderbare Realität wurde. Und du und ich, wir sind mit dabei. Wir haben diese Erlösung erlebt. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie herrlich es ist, dass wir erlöste Gotteskinder sein dürfen. Jeder Einzelne von uns, so kostbar, dass er mit nichts in dieser Welt aufzuwiegen ist an Kostbarkeit. Ihr Lieben, es ist nicht einfach, die Liebe zu definieren. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht und habe gemerkt, oh wei, da stockte mir fast der Atem. Diese Liebe Gottes heißt griechisch Agape. Wie können wir sie verstehen? Wie können wir sie beschreiben? Aber ihr Lieben, durch den Heiligen Geist ist uns das möglich. Die Liebe zu erkennen, jeder in seinem Bereich, jeder in seinem Maße. Wir sind alle nicht vollkommen, sondern wir haben da auch Begrenzung, aber wir können die Liebe, die können wir schon neu durch den Heiligen Geist erkennen. Und dazu soll auch diese Stunde ein wenig dienen. Wer Jesus hört, wer ihn sieht, wer ihn erlebt, der hört und sieht und erlebt natürlich Gott. Das ist ganz klar. Jesus sagt, Philippus hat er gesagt, ey Philippus, du kennst den Vater nicht? Guck mich an, dann siehst du den Vater. Ja? Wie lange soll ich noch bei euch sein, bis ihr das begreift, sagte Jesus. Jesus hat alles aufgegeben, selbst seine Herrlichkeit und Reinheit, um uns mittels des Heiligen Geistes seine Liebe einzuflößen. Das ist ja auch das Bild der Taufe. Wir werden eingetaucht sozusagen in die Liebe Gottes. Und darum hat sich auch Jesus taufen lassen, hat das Wasser, als er sie untertauchen ließ, hat er das Wasser geheiligt. Das Taufwasser. Und wenn wir im Taufwasser untergetaucht werden, dann werden wir in die Liebe Gottes hineingetaucht. Das ist nicht nur ein materieller Vorgang. Dieses Wasser H2O kann gar nichts bringen, aber es ist dieser geistliche Vorgang, der damit verbunden ist, dass wir uns im Glauben taufen lassen und dann durchflutet werden von der Herrlichkeit Gottes. Sagt doch, lasst euch taufen und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Durch diese Auferstehungskraft, welche die geballte Kraft der Liebe Gottes in sich trägt, hat unser Herr das göttliche, sein göttliches DNA oder seine göttliche DNA in unseren Geist hineingeprägt. Ich bin ein Stück von Gott und du auch. Ist das nicht herrlich? Guck mal in die Tränen. Das ist Jesus in uns. Und in diesem Sinne sind wir sein Leib. Und so hat unsere Seele ständig Zugriff auf das Wesen Gottes, auf seine DNA. Doch es braucht immer wieder neue Entscheidungen, sie anzuwenden und dementsprechend auch so zu leben. Jeden Tag aufs Neue brauchen wir diese Entscheidung, weil wir umgeben sind von all der Sünde, von all dem Chaos dieser Welt. Wir leben hier mittendrin, wir sind in dieser Auseinandersetzung, wir sind in diesem Kampf. Und wer sich einfach gehen lässt, der wird überrollt von all dem Bösen. Selbst Gotteskinder. Und wir sehen, wie viele Gotteskinder schon wieder sich haben überrollen lassen. Ja? Irgendwie abgekommen sind. Das ist kein Automatikum, sondern immer wieder braucht es aufs Neue unsere Hingabe und unsere Entscheidung. Aber dann funktioniert es. Preis dem Herrn. Und es ist nicht eine Frage, oh, kann ich das leisten? Ich bin nicht so stark, ich bin schwach. Ja, der Schwache spreche, ich bin stark. Denn die menschliche Schwäche, die braucht der Geist Gottes nicht. Der Geist Gottes braucht nur unsere Entscheidung, unsere Entschiedenheit. Als Bild dafür könnte man ein Computerprogramm nehmen. In uns, das heißt, in unserer Seele ist das alte Wesen mit all den sündigen Eigenschaften einprogrammiert. Das ist nun mal so. Das hat der Sündenfall nun mal so mit sich gebracht. Der Heilige Geist wirkt in unserem Herzen die Erkenntnis, wie sündig wir sind. Das wissen die Leute draußen ja gar nicht. Sag mal, du bist aber ein schlimmer Sünder. So, ey, was fällt dir ein? Ja, hab einen Betrag bezahlt an Sozialwerk, nicht wahr? Ich bin vorbildlich, ne? Aber wenn der Geist Gottes über uns kommt, in dem Moment merken wir, wow, ich brauche Erlösung. Und deswegen lasst uns beten, dass der Herr den Menschen draußen die Augen öffnet. Und dass der Geist Gottes in irgendeiner Form es ihnen klar macht, dass sie Erlösung brauchen. Wenn sie das nicht wissen, dann nehmen sie die Erlösung nicht in Anspruch. Ja? Dann sagen sie, na ja, Religion, was soll's denn? Ob ich jetzt Muslim bin oder Christ, ist doch wurscht. Ist doch wurscht, ob wir einen Bundeskanzler bekommen, hat neulich jemand gesagt von den Politikern, der Muslim ist, ist doch egal. Sind doch alle gläubig. Ich meine nicht, dass ihr denkt, dass ich die Muslime selber als Menschen verachte. Im Gegenteil. Ich liebe diese Menschen genauso. Muss ich auch. Aber die Religion, der Islam ist Teufelswerk. Absolut. Wenn ich das so öffentlich sagen würde, also wenn ich in ein muslimisches Land gehen würde und würde sagen, ey, das ist Teufelswerk, was ihr da glaubt, die würden mich glatten, ne? Killen. Ne? Was? Auf der Straße und würden dann noch belohnt werden. Ihr Lieben, wir sehen, was in dieser Welt los ist. Die Religionen, ich würde fast sagen, dass sie gottfeindlich sind. Selbst damals, als man im Namen Jesu da rummordete und Jerusalem einnahm, so, ja, diese, man sagt ja auch, im Namen des Christentums ist getötet worden, ja, richtig. Aber das waren keine Christen, das waren Politiker, das waren Leute, die ihre Macht ausüben wollten. Gotteskinder lieben die Menschen, lieben auch ihre Feinde. Übrigens können wir dankbar sein für die Flüchtlinge, die gekommen sind. Ich bin nicht so geartet, dass ich denke, das ist alles gut und alles schön. Es kommen ja auch viele Kriminelle einfach mit hier rein in unser Land und verunreinigen unser Land und bringen Probleme mit. Darum müssen wir heilige Hände aufheben, dass der Herr Gnade schenkt für unser Land, dass unser Land nicht versifft. Auf der anderen Seite ist es so, dass Tausende und Abertausende Muslime zum Glauben an Christus finden. Ich war neulich in einer Gemeinde, Babian habe ich glaube ich schon mal erzählt hier, über 300 Flüchtlinge haben sich bekehrt, sind getauft worden in Hamburg in einem großen See da, im Stadtpark. Und ich durfte da im Gottesdienst sein, ich durfte da predigen. Eine Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich war so begeistert, was diese Leute erlebt haben. Ja? Also wir wollen auch das Gute sehen, was damit verbunden ist, dass Fremde hier in unser Land kommen. Sie sollen Christus kennenlernen. Und dann werden sie auch ein Geschenk für unser Land sein, auch eine Gabe Gottes für unser Land sein können, wenn das so sich entwickelt. Ja, das Wesen Jesu, das ist ja zugleich das Wesen unseres himmlischen Vaters. Und es ist, wie gesagt, die DNA Gottes, die in unserem Geist eingepflanzt wurde. Und darum sollen wir jetzt stets auf diesem Programm, um bei diesem Computerprogramm bleiben, sollen wir auf diesem Programm laufen. Wir können das andere Programm, das Programm der Sünde, können wir ausschalten und schalten das Programm des Heiligen Geistes ein. Und dann läuft dieses Programm in unserem Leben ab und dann können wir in der Kraft des Heiligen Geistes die Werke unseres Gottes tun. Nicht mehr nach dem alten seelischen Programm, das wäre entsprechend dem biblischen Befund ein Leben nach dem Fleisch. Es ist tödlich und zieht das schreckliche Gericht nach sich. So ein Leben nach dem Geist, das ist das Leben in Hülle und Fülle. Paulus gibt uns eine Beschreibung dieser Liebe im 1. Korinther Brief, Kapitel 13. Und diese Ausführungen sind verhältnismäßig einfach. Wenn es sich doch um das eigentlich Wesentliche des allgemeinen Gottes, des allgewaltigen Gottes handelt, dann müsste man eine umfassende und fast nicht verständliche Beschreibung erwarten. Doch diese Ergabe kann man nicht eigentlich beschreiben. Man kann nur von ihr ergriffen werden. Und so hat es dann der Paulus auch niedergeschrieben, dass wir davon ergriffen werden. Das finde ich sehr stark. Da heißt es, die Liebe ist langmütig und gütig. Obwohl Gott uns Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat, ist unsere menschliche Natur, wie gesagt, nach dem Einbruch der Sünde völlig anders geartet und wir sind wechselseitigen Stimmungen unterlegen und unsere Geduld ist ganz schnell erschöpft. Und auch in diesem gefallenen Zustand können wir liebenswert sein, wenn man uns gegenüber liebenswert ist. Unsere menschliche Natur ist reaktionär geprägt. Es geht nach dem Motto, so wie du mir, so ich dir. Und Jesus hat auch immer wieder deutlich gemacht, dass selbst der gottloseste Mensch Liebe hat, aber nicht die Liebe Gottes. Das ist eine, ich sag mal, so ein Restbestand des Wesens Gottes, dass er ursprünglich den Menschen mitgegeben hat. Und dieser Restbestand der Schöpfung Gottes, wir sind ja nach seinem Bilde geschaffen, ist nicht ganz verschwunden, sondern durch den Einbruch der Sünde beschädigt. Und sie wird dann wieder geweckt, wenn ihr auf der Ebene der Liebe begegnet wird. Es ist eine aus menschlicher Quelle gespeiste Liebe, die dann zu Ende ist, wenn diese Quelle nicht mehr sprudelt. So ist es. Doch die echte Liebe, die göttliche Liebe, die in Menschen wirkt, die diese Liebe erkannt haben, denen die Augen dafür geöffnet wurden, sie ist langmütig und gütig. Sie baut sich nicht durch die menschliche Liebe anderer auf, sie speist sich aus eigener Quelle, aus der Quelle des Heiligen Geistes. Jesus hat zu einer Frau, die in der Liebe zu wechselnden Partnern ihr Glück gesucht hatte, gesagt, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis in das ewige Leben hineinquillt. Jesus sprach von dem Heiligen Geist und der Liebe Gottes, die durch diesen Geist in unsere Herzen hineingegossen wird. Ihr Lieben, lasst uns immer wieder neu nach der Fülle des Heiligen Geistes ausstrecken. Lasst uns danach ausstrecken, dass wir immer wieder neu durchströmt werden von dieser Kraft des Heiligen Geistes. Dann sind wir auch von der Kraft der Liebe durchströmt. Die Liebe ist nicht eifersüchtig, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. So steht es geschrieben. Und diese Liebe befreit von Eifersucht, von Stolz, von Hochmut. Und diese Befreiung schafft himmlisches Wesen in uns und wirklich paradiesische Zustände um uns herum. Wir leben schon gewissermaßen im Paradies. Ja, so sollte die Gemeinde Jesu wirksam sein. Ihr hier in Lauenburg. Das ist eine Herausforderung, oder? Eine Gemeinde, die mehrheitlich diese Liebe erkannt hat und glaubt, in Anführungsstrichen, das heißt, danach lebt, hat dann die gewaltige Kraft des Friedens und der Freude in ihrer Mitte. Welch ein Potenzial an Lebensfülle und Qualität haben wir doch als Gemeinde Jesu. Darum sollen wir die Gemeinde Jesu hochhalten. Ja? Denn es ist seine Gemeinde. Wir sind sein Leib. Halleluja. Das weiß natürlich auch der Teufel, dem das fürchterlich nervt. Und darum reizt er uns gerade in dieser Hinsicht. Wir brauchen ständig den himmlischen Abgleich. Wir brauchen ein Update, um bei diesem Bild vom Computer zu bleiben, durch das Wort Gottes und durch die Gemeinschaft der Jünger Jesu. Die Liebe ist nicht taktlos. Taktlos. Auch ist die Liebe, wie gesagt, taktvoll. Das bedeutet, sie weiß das Richtige im richtigen Ton zur richtigen Zeit zu sagen und wirkt wie Balsam auf verwundete Menschen. Auf diese Art und Weise können wir Seelsorge betreiben und sollen wir auch. Wie wohltuend wirkt sie auf das Zusammenleben in der Gemeinde, wenn sie so in der Fülle der Liebe Gottes praktiziert wird. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie tut gerade das nicht, was von Natur aus alle Menschen tun. Sie sucht nicht das Ihre. Wie wir die Liebe erkannt haben und diese auch hierin umsetzen, haben vollkommene Gemeinschaft untereinander, weil wir nicht unser eigenes suchen, sondern wir suchen das des Nächsten. Wir lieben den Nächsten, wir wollen, dass es ihm gut geht, wir wollen, dass er geehrt wird. Die Liebe lässt sich nicht aufreizen. Die Liebe ist so stark, dass es sich nicht zum zersetzenden Streit reizen lässt. Zwar bedeutet es nicht, dass die Liebe allem gegenüber cool bleibt. Jesus, die Liebe in Person, wurde besonders dann im Geist entrüstet, wenn er bei den sich fromm dünkenden Menschen Unglauben und Heuchelei entdeckte. Wie hat er die Pharisäer fertig gemacht? Ja, ihr Bösen. Ja. Aber nicht in dem Sinne, dass er sie hasste, sondern hat ihn einer eingeladen, irgendein Pharisäer hat ihn da eingeladen, wollte nur irgendwie herausfinden, wo können wir ihn mal richtig da reinlegen. Und Jesus hat sich einladen lassen. Na? Also ich hätte das wahrscheinlich nicht gemacht. Hätte gesagt, der soll bleiben, wo er ist. Ne? Und da sehen wir, wie Jesus die Menschen geliebt hat, auch wenn er ihnen mit Klartext begegnet ist. Und das möchte ich auch. Ich möchte Klartext reden und nicht heucheln, aber voller Liebe und voller Sanftmut und Demut. Von Paulus lesen wir, es ergrimmte sein Geist in ihm. Apostelgeschichte 17, Vers 6. Als er in Athen die vielen Tempel und Götzenbilder sah. Die Liebe lässt sich nicht aufreizen und zugleich lässt sie sich doch tief erregen. Das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, wenn ich erregt bin im Geist über all die Bosheit, über all das Fürchterliche und auch wenn ich einem Menschen begegne, der davon besessen ist geradezu, dann bin ich da voll tief erregt innerlich. Aber ich hasse den Menschen doch nicht deswegen. Aber ich kann ihm sagen, hör mal, Kamerad, wenn du dein Leben nicht änderst, bist du verloren. Das muss ich ihm sagen. Die Liebe stellt das Böse nicht in Rechnung. Die Liebe sinnt nicht auf Böses. Wie gut ist es, dass uns die Liebe von diesem Übel befreit. Böses im Herzen zu ersinnen, um es dann bei sich bietender Gelegenheit in Taten umzusetzen, ist furchtbar. Das vermögen wir ausschließlich nur durch die Liebe Gottes in uns, das Böse, das man uns antut, als nicht geschehen zu betrachten und zu behandeln. Man kann mir Böses zufügen. Okay, wisst ihr, was wir machen können? Ich sage das deswegen, weil ich in diesem Prozess mich selber befinde. Ja? Dass wenn mir etwas widerfährt, auch gerade von Menschen, die also irgendwie, könnt ihr euch vorstellen, dass ich manchmal, weil ich ja immer geradeaus bin, ne, dass ich manche Widerstände kriege, selbst von sogenannten frommen Leuten. dann habe ich mir angewöhnt, und das ist nicht so einfach, aber ich habe mir angewöhnt zu sagen, Herr, ich danke dir, dass der jetzt gegen mich so fürchterlich da, ne, operiert und mir Unrecht tut und so. Preis sei dir, dass du mir das zumutest. Und in dem Moment, wenn ich das zum Herrn schicke, in dem Moment wird mein Herz frei. Und ich kann den Menschen offen begegnen, ohne Hass oder ja Revanche zu wollen. Jeder, der darin verstrickt ist, sich selbst zu rechtfertigen, das Böse in Rechnung zu stellen, der zerstört sich selbst. Er richtet sich selbst zugrunde. Die Liebe hat nichts mit Weichheit und Lauheit zu tun. Das, denke ich, ist deutlich geworden. Ja? Im Gegenteil, sie ist ein brennendes Feuer, sie ist leidenschaftlich in der Suche nach dem Anderen und dem Heil aller Menschen. Seid damit gesegnet, reich gesegnet, meine Geschwister. Ihr seid ganz kostbare Geschwister. Und ich sage euch, ich gebe euch das Zeugnis, die Lauenburger Gemeinde ist nicht die schlechteste. Nicht die schlechteste. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Es geht ihr nicht ums Verschleiern, Beschönigen. Die Bosheit und Tat soll ans Licht gebracht werden, um von der Wahrheit zerstört zu werden. So ist es. Und in diesem Sinne ist Jesus auch gekommen, die Werke der Finsternis zu zerstören. Das Wort vom Kreuz ist unerbittliche Wahrheit und völlige Liebe zugleich. Aber damit machen wir uns nicht nur Freunde, sondern Jesus sagt, so wie ich Widerstand bekomme, so werdet auch ihr Widerstand erhalten. Alles hält die Liebe aus, alles glaubt sie. Alles hofft sie, alles duldet sie. Und dann kommt das Finale sozusagen der Liebesbeschreibung. Ich höre auch gleich auf, ich denke, ich werde den ganzen Tag hier reden. Alles hält sie aus, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles duldet sie. Das ist natürlich auf diesem hohen Niveau zu erkennen, auf das uns die Liebe schon gehoben hat. Die Liebe ist bereit, alles zu ertragen, sich von keinem Umstand und Symptom von dem Ziel des Glaubens und der ewigen Hoffnung, eben der vollkommenen Erneuerung unseres Herzens abzuhalten und alles zu ertragen, was sie im Zuge dieses Prozesses begegnet. Preis dem Herrn. In diesem Sinne will der Herr uns vollkommen machen. Und in diesem Sinne, meine kostbaren Geschwister, segne ich euch. Seid vollkommen in dem Herrn. Seid euch wertvoll in der Hinsicht, dass ihr die Fülle Gottes in euch aufsaugt und von daher ganz stark werdet, Überwinder werdet, ein Segen werdet, das Wohlgefallen des Herrn auf euch ruhen lässt. Nun gut, ich habe die Hälfte meiner Predigt rum, aber ich mache hier mal Doppelpunkt oder Semikolon. Und also wie gesagt, das Thema Liebe ist so gewaltig, so umfassend. Ich würde dann gerne das nächste Mal, wenn ich darf, fortfahren. In diesem Sinne, lasst uns heute das überdenken, gerade das, was wir schon jetzt thematisiert konnten. Und ich segne euch, dass diese wunderbare Liebe euer Herzen ergreift. Ihr davon ergriffen werdet. Und ihr von der Liebe beherrscht werdet. Von der Liebe beherrscht zu werden, ist die beste Herrschaft, die es gibt. Dann sind wir die freisten und die glücklichsten Menschen auf der ganzen Erde. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Seid und bleibt reichst gesegnet. Lieber Heiland, ich danke dir auch für den heutigen Morgen. Danke dir, Jesus, dass wir einander haben dürfen, dass wir einander ermutigen dürfen, dass wir dein Wort haben, Herr, dass wir miteinander betrachten dürfen. Das ist so kostbar, das ist so schön, Herr. Und es ist so wunderbar, dass das nicht nur Theorie ist, dass es nicht nur ja irgendeine Meinung ist, sondern deine Liebe ist eine gewaltige Kraft. Eine Kraft der Erneuerung, eine Kraft der absoluten Veränderung. Und die soll in uns wirken, Herr. Damit segne ich meine Geschwister und ich danke dir von Herzen, dass du uns darin erhörst, dass dein Wort sich durch uns verwirklicht in Jesu kostbarem Namen. Amen. Halleluja.